Also der erste Fehler ist eine falsche Einteilung. Das heißt, man gibt irgendeinem Mitarbeiter, der gerade zur Verfügung ist, eine Aufgabe, für die dieser Mensch dann nicht geeignet ist, weil er nicht eingearbeitet ist, weil wir dem zu wenig Informationen und Background-Ressourcen oder sonst irgendwas geben. Oder eine andere Aufgabe, da ist die zeitliche Vorgabe falsch. Die ist vielleicht dringlich und derjenige hat jetzt halt auch keine Zeit und kann sie deshalb nicht erledigen.
You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
Martin, schön, dass wir heute wieder die Zeit finden, dass wir miteinander sprechen können. Es geht wieder um ein wichtiges Thema, nämlich um das Delegieren von Aufgaben. Wenn ich eine Praxis leite, eine kieferorthopädische Praxis oder wenn ich ein Unternehmen leite, ist jetzt egal, in welcher Branche ich da tätig bin, wie finde ich denn heraus als Verantwortlicher, was ich delegieren kann und was ich nicht delegieren kann oder sollte?
Okay, du fängst die Frage tatsächlich anders an, als ich es gedacht habe. Das ist spannend. Also insofern eine coole Frage und auch erstmal schön, dich wieder hier zu sehen und danke, dass du mich wieder befragst und wir die Zeit haben, über für mich zumindest immer auch spannende Dinge zu sprechen. Ich hoffe, für euch zu Hause auch, die ihr das anhört oder wo ihr gerade auch seid. Also, was kann ich überhaupt delegieren? Im Prinzip, sag ich mal, prinzipiell gibt es so ein grundsätzliches Konzept, das nennt sich eine Eisenhower-Matrix. Kann man sich jetzt vielleicht nicht so super vorstellen, aber im Prinzip ist das so eine Vier-Felder-Matrix, also links oben, rechts oben, links unten, rechts unten hat man so vier Felder und es geht dabei, dass man zwei Achsen quasi hat, so ein Koordinatensystem, wo sich diese vier Felder befinden, die angeben, ob etwas dringlich ist und ob etwas wichtig ist. Und sag ich mal, wenn man sich das so vorstellt, je weiter es nach rechts geht, desto wichtiger ist es, je weiter es nach oben ist, desto dringlicher wird das Ganze. Sprich also, ich sag mal so, rechts unten ist zum Beispiel dann sehr wichtig, aber nicht besonders dringlich. Rechts oben wäre dann zum Beispiel sehr wichtig und sehr dringlich. Und links unten zum Beispiel weder wichtig noch dringlich. Und im Prinzip erfordert das schon so eine erste Einschätzung von einem selbst als jemand, der eine Aufgabe abgeben will, in welches Feld fällt das überhaupt? Das kann man als erste Hilfe nehmen. Was zum Beispiel, sag ich mal, so ein Klassiker ist, ist etwas, was dringlich ist, aber was nicht besonders wichtig ist. Das ist etwas, was man auf jeden Fall delegieren sollte, weil das erfordert per Definition, weil es nicht besonders wichtig vielleicht ist, aber nur dringlich, erfordert keine besonderen Kompetenzen vielleicht, keine besondere Absprache, keine besondere Einarbeitung, sondern das ist einfach, muss jetzt einfach schnell gehen und fertig. Und das heißt, es muss irgendjemand, der verfügbar ist, der frei da ist und man selbst vermutlich nicht, weil deshalb will man ja, denkt man darüber nach, zu delegieren, sollte das jetzt einfach mal machen. Dann gibt es Dinge, die sind wichtig, die sind vielleicht nicht unbedingt dringlich, aber da muss jemand vielleicht dran sitzen, der kontinuierlich eine wirklich konzentrierte, vielleicht auch spezialisierte Arbeit leistet, um das zu tun. Ich sag mal so, Steuererklärung. Das ist zum Beispiel was, wo man sagen könnte, das ist ja in der Regel auch was, was outgesourced wird, bei den meisten hoffe ich zumindest, sollte auf jeden Fall so sein und was einfach ein Fachwissen erfordert auf eine bestimmte Art und Weise, was aber nicht unbedingt immer sofort morgen fertig sein soll, außer du hast mal wieder zu spät abgegeben. Genau, da ist was anderes, aber in der Regel ist das ja ein Prozess, der immer über das ganze Jahr läuft. Also das wäre auch zum Beispiel was. Dann gibt es Dinge, wo man von vornherein sagen kann, zum Beispiel, die sind unwichtig, und die sind nicht dringlich. Das sind meistens Dinge, über die muss man überhaupt nicht nachdenken. Die sind total unwichtig. Also die sind gar nicht nötig.
Die muss ich nicht mal delegieren, meinst du?
Die braucht man nicht mal zu delegieren. Die kann man einfach nur streichen und damit die Agenda auch leeren. Während jetzt, sage ich mal, super dringlich, super wichtig. Das ist dann oft etwas, was schlecht geeignet ist für eine Delegation. Das ist eine Chefsache in den meisten Fällen. Oder wirklich wo man wirklich einen hochspezialisierten Mitarbeiter hat, der genau für solche Sachen jetzt da ist und schon trainiert worden ist. Das ist immer einmal so die grobe Einführung, also Eisenhower-Matrix, einfach mal googeln oder so, wenn dir das jetzt noch nicht sagt oder du dir das noch nicht klar vorstellen kannst, Vierfelder-Matrix und danach ist es deine Aufgabe, als Ersten schon mal eine Entscheidung zu treffen, nämlich in welchem Bereich fällt die Aufgabe jetzt hinein. Ist es eine delegierbare oder nicht?
Ja, ich wollte dich jetzt eigentlich gefragt haben, was der Hauptfehler ist beim Delegieren, aber höre ich das so raus, also dass es schon ein großer Fehler ist, quasi eine falsche Einordnung zu treffen? Das, ne,
genau.
Wäre ja dann so.
Genau, im Prinzip, sag ich mal, sind da zwei Dinge. Eine Sache hast du auch direkt am Anfang gesagt und ich habe es ja auch wiederholt. Das ist der zweite Fehler. Also der erste Fehler, ganz genau sehe ich auch so, ist eine falsche Einteilung. Das heißt, man gibt irgendeinem Mitarbeiter, der gerade zur Verfügung ist, eine Aufgabe, für die dieser Mensch dann nicht geeignet ist, weil er nicht eingearbeitet ist, weil wir dem zu wenig Informationen und Background-Ressourcen oder sonst irgendwas geben. Oder eine andere Aufgabe, da ist die zeitliche Vorgabe falsch. Die ist vielleicht dringlich und derjenige hat jetzt halt auch keine Zeit und kann sie deshalb nicht erledigen. Das ist das eine. Das zweite, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass wir automatisch immer sagen, eine Aufgabe delegieren. Und das ist der zweite Fehler sehr oft, dass wir nur an die Aufgabe selbst denken, nicht an zugehörige Verantwortlichkeiten, Entscheidungsbefugnisse und so weiter. In der Regel müssen wir zu einem Aufgabenpaket in der Regel nämlich auch Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse mit delegieren, mit vermitteln, damit die Aufgabe überhaupt durchgeführt werden kann.
Kann ich denn umgekehrt, also wenn ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, was ich delegieren möchte und wenn ich das auch geschafft habe, das ganz gut einzuteilen und so weiter, kann ich denn zu viel delegieren? Also so als Praxisinhaber oder als Chef im Allgemeinen, dass ich einfach zu viel abgebe oder heißt das so nach dem Motto, ja gut, je mehr, desto besser, desto mehr kann ich mich auf meine anderen Aufgaben konzentrieren?
Ist auch eine total spannende Frage, die du stellst. In den meisten Fällen wird tatsächlich zu wenig delegiert
Zu wenig, okay.
und auch falsche Dinge delegiert. Manche Chefs, habe ich so die Erfahrung, die fühlen sich am besten, wenn sie dann doch immer noch andauernd für irgendwelche Feuerwehrfragen gebraucht werden, für die sie aber eigentlich komplett überqualifiziert sind und für die sie eigentlich auch keine Zeit haben. Aber es gibt ihnen dann irgendwie so das Gefühl, boah, ich bin doch hier irgendwie noch total wichtig und so weiter. Und das genau kann tatsächlich auch manchmal ein psychologisches Hemmnis sein, wie in anderen Bereichen des Lebens auch. Wenn man was abgibt, heißt es auch, dass man loslassen können muss. Und das kann natürlich auch manchmal sehr schwierig sein. Je mehr man abgibt in dem Bereich, da fragt man sich auch manchmal, okay, was denn jetzt nochmal, wir haben schon oft über Rollen gesprochen, was denn jetzt genau meine Rolle? Wenn die Rolle tatsächlich gefüllt ist mit meinen spezifischen Aufgaben wiederum, okay, cool. Wenn dann aber am Ende irgendwie nichts mehr übrig bleibt und ich werde dann nur noch durch die Praxis geschoben und so und man hilft mir über die Straße oder so, dann weiß nicht. Das ist, glaube ich, so fühlen sich manche, dann kommt es ein bisschen komisch vor. Das ist einmal der Punkt zum Thema zu viel. Im Umkehrschluss, jetzt mal aus der Sicht des Arbeitnehmers oder des Delegationsannehmers sozusagen, ist es natürlich auch so, klar, kann zu viel delegiert werden. Das muss die Person auch schaffen. Und dann ist es häufig auch so, dass die Portionen, die delegiert werden, oft zu groß sind. Die sind nicht in genug kleine Anteile und Einzelprozesse oder Bestandteile dieser Aufgabe aufgeteilt werden. Das ist auch noch ein großes Problem. Was weiß ich zum Beispiel? Nehmen wir mal wieder, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber mir fällt gerade kein tolleres ein, die Steuererklärung oder so. Mach mal eben die Steuererklärung. Ein Steuerberater weiß natürlich, was zu tun ist. Aber das ist ja ein Riesenprozess, wo Zugriff auf Dokumente benötigt wird, also Ressourcen. Es müssen Freigaben. Was darf der angucken? Was darf der machen? Welche Entscheidungen kann der treffen? Wie soll der das bearbeiten? Und so weiter. Zu wann? Legt er das selber fest? Legen wir das fest? Brauchen wir das zu einem bestimmten Datum? Und so weiter. Hat es vielleicht einen Hintergrund, diese Frage? Wollen wir vielleicht irgendeine bestimmte spezifische wirtschaftliche Kennzahl von dem haben? Oder soll einfach nur die Steuererklärung abgegeben werden beim Finanzamt beispielsweise? So, das kann man natürlich auch runterbrechen auf andere Dinge, die man so im Alltag sieht. Was weiß ich, zum Beispiel, keine Ahnung, kommt eine Beschwerde von Patienten rein, gibt man zu der Mitarbeiterin und sagt, kümmere dich da mal drum. Ja, was genau heißt denn das? Welche Aufgaben sind es jetzt? Was kann sie jetzt tun? Soll sie einfach anrufen? Soll sich entschuldigen? Soll sie das Latte-Konzept verwenden? Soll sie eine E-Mail schreiben? Soll sie das weiter beobachten? Sollen sie gucken, was passiert? Oder soll sie vielleicht auch eine Wiedergutmachung anbieten? In welchem Rahmen kann sie die Wiedergutmachung anbieten? Was, wenn der Patient ablehnt? Und so weiter und so fort. Also wir haben da ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die zu treffen sind. Und die müssen geklärt sein. Beziehungsweise es muss eine Zwischenevaluation oder ein Zwischenstand mitgeteilt werden, wo man darüber dann entsprechend dann nachkorrigieren kann oder nachjustieren kann, was jetzt die Befugnisse und die Möglichkeiten und die Ressourcen angehen.
Die heutige Folge wird präsentiert von Plusmile. Plusmile ist der Full-Service-Aligner-Anbieter von Ärzten für Ärzte. Plusmile bietet übersichtliche und faire Preise, Fallplanungen von Kieferorthopäden, exklusives Mentoring von Top-Experten und das besonders nachhaltige GreenTech-Angebot mit patentierter ClearX 4D-Technologie.
Du willst profitabel sein und das schon mit dem ersten Fall? Du willst wie wir den Plastikmüll reduzieren und Teil einer Community sein, die die Aligner-Therapie revolutioniert? www.plusmile.de. Mit Plusmile schützen wir gemeinsam die Umwelt und bringen die Aligner zurück in die Hände der Kieferorthopädie. Plusmile Aligner. Von Ärzten für Ärzte. Für dich, deine Patienten und die Umwelt. www.plusmile.de.
Ja, ich glaube, wenn man da so einmal so ein System entwickelt hat, also es ist ja, wie du sagst, sehr, sehr kleinteilig, aber wenn man dann trotzdem mal so ein System entwickelt hat, dann hast du ja quasi aus dem Delegieren heraus die Möglichkeit, ja, deine Mitarbeiter ja auch weiterzubilden, ne? Oder mehr zu fördern, weil du kannst ja auch automatisch mehr Verantwortung übertragen, wenn alles gut läuft.
Genau, das ist der nächste Punkt, bin ich 100% deiner Meinung, das ist total wichtig. Erstens, Mitarbeiter lieben es eigentlich, wenn ihnen Aufgaben richtig delegiert werden, weil das bedeutet für sie auch persönliche Freiheit und auch eine Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und eine echte Partizipation und Identifikation am Unternehmen selber. Denn sie sind nicht irgendjemand, der irgendwelchen Scheiß macht, sondern sie sind irgendjemand, der anscheinend eine wichtige Aufgabe macht, die vielleicht wertschöpfend ist oder aber auch ganz konkret den Chef entlastet. Das heißt, man kann auch so ein bisschen Bindungsgefühl darüber dann irgendwo erzeugen. Da kommen jetzt quasi wieder so zwei Dinge dann auch wieder spielen eine Rolle. Das ist nochmal wieder so ein ganz typischer Fehler, den ich sehe. So, dass der Chef sagt, ja, mach du das bitte, ich habe da keinen Bock zu. Das ist schon mal der ultra schlechteste Einstieg, den man sich überhaupt vorstellen kann, dass man sagt, ja, okay, du machst die wertlose Aufgabe, die für mich keine Bedeutung hat und machst sie am besten schnell und sie ist dringlich und irgendwie auch wichtig, aber keiner weiß warum. Also es geht gar nicht. Ne? Also überleg mal, was das so bedeutet. Und das sieht man häufig. Vielleicht hat man das selber als Assistenzarzt oder sonst irgendwie auch erlebt, dass man dann, wenn man als Assistenzarzt gerade irgendwo neu ist, man hat immer die Aufgaben, auf die kein anderer Bock hat. Das ist auch kein richtiges Delegieren, sondern ein Delegieren ist das Zuteilen einer Aufgabe, die einen bestimmten Wert hat, wie gesagt, eine gewisse Dringlichkeit oder eine gewisse Wichtigkeit, die erledigt werden muss, die aus welchen Gründen auch immer in das Zuständigkeitsressort von der entsprechenden zu delegierenden Person jetzt gehört oder zukünftig gehören soll, die dann aber auch gleichzeitig eine Entwicklungsmöglichkeit sagt, okay, beim nächsten Mal, wenn du siehst XY, dann kannst du dir die Aufgabe schon direkt selber ziehen, dann ist das dein Ding und du arbeitest weiter und wir können dann vielleicht sogar noch das Ganze ein bisschen mehr aufpeppen mit weiteren Aufgabenbereichen, bis man dann vielleicht eine ganz neue Rolle übernimmt irgendwann.
Okay, also ich fasse es zusammen, es lohnt sich zu delegieren, aber dann bitte auch richtig und auch so, dass der die Aufgabe übertragen bekommt, weiß, worum es geht. Magst du mir abschließend dennoch sagen, was die Vorteile sind, wenn du delegierst? Also du delegierst jetzt quasi und machst alles richtig, dann musst du auch irgendwie profitieren, weil man fragt sich immer, was habe ich denn davon? Warum sollte ich mir denn die Mühe machen, richtig zu delegieren?
Hat erstmal einen ganz konkreten Grund. Der wichtigste Grund ist im Prinzip, dass ich als Chefin oder als Chef, gehe mal davon aus, dass wir jetzt delegieren oder als Führungskraft, wer auch immer, wenn du jetzt als Praxismanagerin, Praxismanager jetzt zuhörst oder so, dass wir unsere Zeit primär dafür nutzen, wofür wir am wichtigsten sind und am dringendsten gebraucht werden und das, was wir am besten können. Das heißt, dass wir unsere Rolle voll ausfüllen und die optimal nutzen und uns nicht mit irgendwelchen Dingen, die vielleicht auch wirklich für uns nicht so wichtig sind, aber das heißt nicht, dass sie nicht wichtig sind, aber vielleicht auch nicht unserer Expertise entsprechen oder die nicht in unsere Agenda, unseren Zeitplan reinpassen, dass die Dinge trotzdem alle erledigt werden. Und dafür brauchen wir halt ein Team und dieses Team braucht Aufgaben und die müssen zugewiesen werden und das ist im Prinzip Delegation. Das heißt also, jede Form der Stellenbeschreibung ist schon ein Grundkonzept einer Delegation für eine Aufgabe. Wir verstehen nur Delegation oft als irgendwas, was zusätzlich zu dieser Arbeit noch spontan irgendwie vergeben wird. Und als letzten Punkt vielleicht, damit schließe ich dann meine Aussage jetzt einmal ab. Wir haben jetzt ganz viel gesagt, was man alles nicht machen sollte. Und ein super schneller Tipp, der aber einfach total oft vergessen wird. Das heißt, zwei Dinge muss man immer festlegen bei jeder Delegation. Nämlich Nummer eins, es muss das Ziel der Aufgabe, das muss klar definiert sein. Was soll das Ergebnis sein? Und das zweite ist bis wann.
Okay, vielen Dank.
Okay, danke dir. Coole Frage. Kann man endlos drüber reden und es gibt Millionen Beispiele, aber ja, ist immer wieder spannend und ein Thema, aber super hilfreich für die Praxis, wenn man das umgesetzt bekommt.
listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful, and if you apply it consistently, it will help you too. We hope you've gotten some useful and practical information from this podcast. Make sure to like, rate, and review, and tell a friend or two. In the meantime, you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com. We'll see you next time on Dr. Baxman's Lean Orthodontics.